Dass ich heute wieder über einen Psalm predige, das hat diesmal nicht der Rudi verursacht, sondern das hat meine Fortbildung, mein Masterstudium in Korntal bewirkt. Der letzte Kurs, den ich jetzt hatte, da ging es um Strategie, da ging es um Organisation. Es ging dabei auch darum, wer wir als Gemeinde sind und wie wir so miteinander leben und was da so auch manchmal hinter den Kulissen passiert. Und einer der Professoren, der Dozent, der hat diesen Psalm 8 erwähnt. Und das war für mich eine Steilvorlage, diesen Psalm heute Morgen auch mit euch gemeinsam zu betrachten. Und ich möchte das ein bisschen anders tun wie der Professor. Ich möchte mit euch ganz gerne mich heranarbeiten, herantasten an den Hauptgedanken, an den zentralen Gedanken in diesem Psalm 8. Und damit das funktioniert, möchte ich ganz gerne diesen Psalm mit euch jetzt auch lesen. Im Psalm 8 lesen wir, also Vers 1, das sind nur so die Angaben, wer den geschrieben hat, nämlich David, und für die Musiker so ein paar Bemerkungen. Der eigentliche Psalm, das eigentliche Gedicht, das Lied, das geht ab Vers 2 los. Und da lesen wir: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf die Himmel. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, und jetzt kommt der zentrale Gedanke: Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. Mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Ihr merkt, dass ich diesen Psalm ein klein wenig mit Farben untermalt habe und auch die einzelnen Bibelverse eingerückt habe. Denn es ist genau die Struktur, die wir in diesem Psalm finden. Das ist typisch hebräische Dichtung. Und diese Dichtung nennt man Inklusion, die umfasst etwas. Und da ist ein zentraler Gedanke in der Mitte des Psalms und der wird umfasst von anderen Gedanken. Und der Gedanke, der diesen Psalm umfasst, ist der Gedanke, dass Gott, der lebendige Gott, ein herrlicher Herrscher ist. Das ist der erste und auch der letzte Gedanke. Und dieser Gedanke umfasst diesen Psalm. Dieser Gedanke umfasst auch unseren Gottesdienst heute Morgen, denn wir feiern zweiten Advent. Und da möchte Gott auch umfassend da sein. Der, der am Anfang steht, aber auch der, der am Ende steht. Der, von dem alles kommt und der, zu dem auch alles hingeht. Das sind Gedanken, die wir in der Bibel so finden. Und wir arbeiten uns von diesem Gedanken Gottes, von diesem herrlichen Herrscher über Himmel und Erde, arbeiten wir uns jetzt vor und wir werden landen bei uns ganz persönlich. Wir lesen in diesem Psalm dann weiter, dass Gott seine Hoheit auf die Himmel gelegt hat. Und Himmel wird hier in Mehrzahl erwähnt, das ist nicht der Himmel, es sind die Himmel, es sind mehrere Himmel, viele Himmel. Und da merken wir schon, dass da von einer Dimension gesprochen wird, die uns manchmal abhanden kommt. Denn wir sehen nur den grauen Himmel über uns, heute an diesem Sonntagmorgen. Und dieser eine Himmel, den wir da sehen, das ist, naja, also der ist heute etwas begrenzt. Ohne die strahlende Sonne und den blauen Himmel, nur die Wolken, das sieht für uns nicht groß und gewaltig aus. Aber wenn ihr mal in einem Planetarium wart oder eine Dokumentation gesehen habt über das Weltall, dann habt ihr eine Ahnung bekommen, dass über diesem grauen Himmel heute noch viel, viel mehr an Himmel zu finden ist und dass diese Himmel, die da noch oben drüber sind, die wir mit bloßem Auge manchmal gar nicht sehen können, dass die unglaublich gewaltig sind. Und diese unglaublich gewaltigen Himmel, da kann man von dem jetzigen aktuellen wissenschaftlichen Stand sagen, dass diese Himmel mit Teleskopen und so weiter, mit Berechnungen von Physikern, von Mathematikern, von Astronomen ungefähr 93 Billionen Lichtjahre groß sind, unser Universum. Das ist das, was man quasi heute so erahnen kann oder sehen kann oder berechnen kann. So groß ist mindestens unser Weltall, die Himmel der Himmel. 93 Billionen Lichtjahre groß. Und wer sich unter diese Zahl nichts vorstellen kann, dem sei noch gesagt, dass der Mensch es bisher geschafft hat, gerade mal 1,3 Lichtsekunden von unserer Erde aus sich zu entfernen, mit Raketen auf den Mond und nicht weiter. Also da steht Gott mit dem Universum mit 93 Billionen, also mindestens 93 Billionen Lichtjahren auf der einen Seite. Er hat seine Hoheit auf diesen Himmel gelegt. Und da stehen wir auf der anderen Seite, auf unserer kleinen Erde, und haben es in all den letzten Jahrzehnten gerade mal geschafft, 1,3 Lichtsekunden von unserer Erde wegzukommen. Ich finde es einen faszinierenden Vergleich, denn dieser Vergleich, den erleben wir in dem Psalm 8. Und ich weiß nicht, ob David das irgendwie sehen konnte oder erahnen konnte, wie groß die Himmel der Himmel sind. Aber er muss es geahnt haben, denn sonst hätte er diesen Psalm so nicht geschrieben. In diesem Psalm, da lesen wir von David, dass er sagt, wenn ich anschaue deine Himmel, dein Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, hat David nur mit bloßem Auge gesehen? Hat der David ein Teleskop? Ich weiß es nicht. Aber David ist sich bewusst, dass dieser Himmel, der da über ihm ist, dass das etwas Gewaltiges und Großartiges ist. Und beim Anschauen dieser Himmel, da stellt sich dann dem David eine Frage. Und das ist die zentrale Frage in diesem Psalm 8, nämlich die Frage, was ist der Mensch? Was ist der Mensch? So lesen wir das in Vers 5. Und diese Frage, was ist der Mensch, ist nicht nur bei David zu finden. Wir lesen diese Frage auch bei Hiob. Hiob, er fragt sich das Gleiche. In Hiob 7, Vers 17 lesen wir, was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dass du dein Herz auf ihn richtest? Oder wir lesen das noch einmal in Psalm 144, Vers 3. Herr, was ist schon der Mensch? Warum schenkst du ihm überhaupt Beachtung? Warum kümmerst du dich um ihn? Und diese Frage ist klar. Wenn man das ganze Universum sieht, mit 93 Billionen von Lichtjahren, dann ist der Mensch ja ein Stäubchen. Ist ja wie gar nichts im Vergleich zu diesem riesigen Universum. Wieso kümmert sich Gott dann um uns? Und diese Frage, was ist der Mensch, ist vielleicht auch deine persönliche Frage. Wer bin ich, dass sich Gott um mich kümmert? Angesichts von wie viele Milliarden sind momentan auf der Welt? 7 Milliarden, 8 Milliarden bald? Okay, also 8 Milliarden. Also wer bist du dann schon, verglichen mit 8 Milliarden? Und wer sind diese 8 Milliarden verglichen mit dem riesigen Universum? Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Und diese Frage beschäftigt Menschen über all die Jahrhunderte und Jahrtausende. Was ist der Mensch? Wer ist der Mensch? Wer sind wir überhaupt? Und es gibt verschiedene Antworten zu dieser Frage. Eine Antwort, die wir finden im Psalm 39, Vers 12, da schreibt der Psalmschreiber, jeder Mensch ist nur ein Hauch, der vergeht. Meine Frage jetzt an dich, an euch heute Morgen ist, stimmt das? Stimmt das, dass der Mensch nur ein Hauch ist, der vergeht? Es wäre mal interessant, von euch so ein paar Rückmeldungen zu kriegen, ob ihr sagt, ja, das ist richtig oder nein, ist nicht ganz richtig oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Empfindest du dich als so ein Hauch, heute hier und morgen dort und übermorgen gar nicht mehr, einfach weggeweht, vergänglich, keinen kümmert's, keinen juckt's? Nein, Erika. Ja, genau, richtig. Ja, gute Antwort, ja. Ja, und doch steht es auch so in der Bibel drin, gell? Ja, dass der Mensch ein Hauch ist. Ja. Ja, also man muss nicht so empfinden, aber man kann auch so empfinden. Es gibt Menschen, die empfinden sich als einen solchen Hauch. Die fühlen sich sehr klein, die fühlen sich unbedeutend in dieser Welt. Vielleicht, weil sie noch nie ihren eigenen Wert, die Kostbarkeit, die sie sind, entdeckt haben. Vielleicht auch, weil sie einer Lüge aufgesessen sind, weil ihnen jemand genau das eingeredet hat und gesagt hat, du bist ein Nichts und aus dir wird auch nichts. Und um dich zu kümmern, lohnt sich nicht. Ja, solche Lügen gibt es in dieser Welt. Und sowas kennen wir. Und sowas kommt in Familien vor. Dass Kinder fertig gemacht werden und dass ihnen genauso etwas eingetrichtert wird. Du bist unbedeutend. Es geht hier nicht um dich. Ja, um was geht es denn dann? Ums Geld? Um die Wirtschaft? Stimmt das, dass wir ein Hauch sind? Nun, in der Bibel finden wir diesen Gedanken und diesem Gedanken wird auch nicht großartig widersprochen. Die Bibel sagt auch an anderen Stellen, dass wir von Erde genommen sind, vom Staub dieser Erde und dass wir auch zu diesem Staub wieder zurückkehren. Und die Bibel sagt auch, es ist auch kein Erinnern mehr an die, die früher mal waren. Die vergehen. Und da brauche ich heute Morgen vielleicht nur euch fragen, wer kennt noch seinen Opa? Ja, da werden die meisten die Hand strecken. Ich stricke es weiter. Kennst du deinen Uropa? Okay, manche nicken. Ja, was kennst du denn von dem Uropa alles, bitteschön? Weißt du, wie der sich damals früher verliebt hat in die Uroma? Wahrscheinlich weißt du die Geschichte nicht. Dann erzähl mir mal von deinem Ururopa und dann merkt ihr schon, auf einmal hört es auf. Ja, und dann merken wir auch, das stimmt ja, wir sind ja wirklich vergänglich. Wir sind ja, wer erinnert sich noch großartig an uns, ja? Wenn es nicht irgendwo aufgeschrieben ist oder wenn es nicht einen Film gibt oder irgendwas, dann ist das weg. Das ganze Leben, was gelebt war, mit aller Bedeutung, die da drin liegt, mit allen Erlebnissen und Situationen, es ist einfach weg. Ich weiß nicht, für wen ihr die vielen Fotoalben macht, die ihr gemacht habt, also ihr Eltern. Ja. Und ihr Jüngeren, ihr fotografiert so viel mit eurem Smartphone. Für wen? Wofür braucht ihr die vielen Tausenden und Millionen von Fotos? Wem wollt ihr die hinterlassen? Euren Urenkeln? Die juckt es nachher nicht mehr. Die machen ihre eigenen Bilder. Und da merken wir, dass tatsächlich unser Leben als Menschen wirklich vergänglich ist. Auf dieser Erde, von dieser Erde aus gesehen, sind wir wirklich ein Hauch. Ja, wir gehen über diese Erde, da war was, aber weg ist es. Und da hat die Bibel recht. Diese zentrale Frage, was ist der Mensch, können wir natürlich von zwei verschiedenen Seiten beantworten. Wir können sie einmal von der Schöpfung beantworten und sagen, wie Erika auch sagt, ich bin doch unheimlich wertvoll. Ich bin doch in Gottes Bild geschaffen. Gott wollte mich haben. Wir können diese Frage aber auch beantworten vom Sündenfall her und können sagen, ja, alles kaputt, alles schlecht. Und Gott ähnlich, nee, sind wir nicht mehr. So kaputt, wie wir Menschen sind. Wir können Gott quasi nicht mehr sehen, die Menschen. Menschen sind nur noch schlecht, ist alles vergänglich. Alles nur ein Hauch. Und wir finden beide Darstellungen in der Bibel und es scheint ein Widerspruch zu sein zwischen diesen beiden. Wir finden zum Beispiel in Psalm 49, Vers 13, der Mensch gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Das ist eine Feststellung, die wir in der Bibel so lesen. Was sind wir schon, ja? Und wenn ich sehe, wie manche Menschen sich verhalten, muss ich sagen, der Satz stimmt. Das ist wirklich wie ein Vieh und manchmal noch schlimmer. Wenn wir gewissenlos morden, Kinder im Mutterleib töten und so weiter, dann sind wir wirklich genau an diesem Punkt, wie ein Vieh oder noch schlimmer wie ein Vieh. Und dieser Gedanke steht in der Bibel. Aber jetzt haben wir in unserem Psalm 8 einen anderen Vers gelesen. Und da haben wir gelesen, dass Gott uns wenig geringer gemacht hat als sich selber. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Psalm 8 in seiner eigenen Bibelübersetzung mitgelesen hat. Aufgeschlagen in Buchform oder auf seinem Smartphone. Aber an dieser Stelle, Psalm 8, Vers 5, da gibt es in den meisten Bibelübersetzungen, auch in unseren deutschen, eigentlich eine andere Übersetzung an diesem Punkt. Da steht nämlich nicht, du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott, sondern da steht, du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, als Engel. So, und jetzt haben wir ein Problem. Sind wir wenig geringer gemacht als Gott oder wenig geringer gemacht als Engel? welcher Übersetzung, welcher Bibelübersetzung sollen wir jetzt glauben und vertrauen an diesem Punkt? Was ist die richtige Bibelübersetzung? Nun, ich bin diesem Gedanken ein klein wenig nachgegangen und ich habe für euch heute Morgen ein Ergebnis zu diesem Gedanken. Und zwar, wenn wir weiterblättern in den Hebräerbrief, dann finden wir ein Zitat im Hebräerbrief und da wird auch von den Engeln gesprochen. Hebräer Kapitel 2, im Vers 5 und in Vers 16. Da heißt es dann zuerst, denn nicht den Engeln hat er untertan gemacht, die zukünftige Welt, von der wir reden. Also Gott übergibt die neue Welt, die erschaffen wird, nicht den Engeln, sondern wem? Uns. Okay, das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, denn er, Gott, nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Wer sind Kinder Abrahams? Ja, jeder, der Jesus nachfolgt, der ein Gotteskind ist, ist ein Kind Abrahams. Ja, Paulus sagt das sehr deutlich, es sind nicht nur die Juden Kinder Abrahams, es sind die glauben, wie Abraham geglaubt hat. Also, Gott nimmt sich nicht der Engel an. Jesus starb nicht am Kreuz wegen der Engel. Das hätte er auch tun können, oder? Es gibt da genügend Engel, die gefallen sind mit Satan. Die könnten ja auch Errettung gebrauchen, oder? Aber Gott macht keine Errettung für Engel. Gott lässt einen Sohn nicht sterben für Engel. Er hat Jesus für uns sterben lassen, für uns Menschen. Ist euch dieser Gedanke schon einmal gekommen? Denn die Schlussfolgerung aus diesen Versen und aus dem, was wir auch in der gesamten Bibel sehen, die Schlussfolgerung dafür, dass Jesus für dich und für mich kam, ist, wir sind als Menschen für Gott wichtiger als Engel. Das ist ein Gedanke, den wir in meiner letzten Bibelstunde hatten, da ging es um Engel. Und da haben wir das genau gesehen, dass wir wichtiger sind als Engel für Gott. Ein erstaunlicher Gedanke, weil Engel sind für uns mächtige Wesen. Engel sind herrliche Wesen. Ja, das sind sie. Und trotzdem sind wir Menschen für Gott wichtiger als diese Boten, die er geschickt hat, um zu tun, was er möchte. Du bist Gott wichtiger als Engel. Jesus kam für dich. Von diesem Gedanken jetzt zurück zu Psalm 8 müsste man sagen, ja, dann stimmt der Psalm 8, Vers 5 aber nicht, wenn es da steht, wir sind geringer gemacht als die Engel. Dann ist das wohl ein Übersetzungsfehler. Und ja, das ist es. Denn in der Bibel finden wir das Wort, das hier so gebraucht wird, Gott hat ihn geringer gemacht als, und dann kommt ein hebräisches Wort. Und dieses hebräische Wort ist Elohim. Dieses Wort ist eine Mehrzahlbezeichnung für Gott. Gott ist das Wort, das man damit übersetzt. Man könnte sagen Götter. Und dieses Wort für Gott wird in der gesamten Bibel 2598 Mal verwendet. 2598 Mal. Und es wird jedes Mal mit Gott übersetzt. Es gibt eine einzige Bibelstelle, wo es nicht als Gott übersetzt wird. Ratet mal wo? In Psalm 8. Eine interessante Entdeckung. Warum? Ja, wahrscheinlich, weil Luther früher und auch Calvin und auch andere, ja wirklich großartige Gottesmänner, diese Wahrheit so noch nicht entdeckt hatten. Oder sie haben einfach die Sünde des Menschen sehr stark betont, aber sie konnten diese Herrlichkeit des Menschen nicht so betonen. Sie haben gesagt, nach dem Sündenfall ist der Mensch nur noch kaputt, nur noch schlimm. Da ist nichts mehr, was er von Gott widerspiegelt. Aber ich glaube, dass sie an diesem Punkt falsch liegen. Weil die Bibel das zeigt, auch Jesus später, dass der Mensch immer noch fähig ist, auch Gutes zu tun, auch wenn er ein gefallener Sünder ist. Und die Bibel den Menschen immer noch als ein Geschöpf sieht, das Gott gemacht hat, auch wenn er in Sünde gefallen ist. Und weil die Bibel den Menschen auch als ein Geschöpf sieht, das in Gottes Augen immer noch so viel wert ist, dass Gott seinen einzigen Sohn auf diese Erde schickt, für uns. Und dass Gott uns nicht komplett verworfen hat und sagt, ich kümmere mich jetzt um die Engel, sondern dass Gott sich immer noch um uns kümmert und er will uns immer noch mit jeder Faser seines Herzens bei sich haben. Ja, auch wenn wir kaputte und gefallene Menschen sind, sind wir immer noch unwahrscheinlich kostbar in Gottes Augen. Und wir widerspiegeln immer noch Gottes Ebenbild. Und ich plädiere dafür, diesen Gottesdienst, dass wenn ihr Bibeln habt, wo Engel drinstehen im Psalm 8, streicht es durch und schreibt Gott hin. Denn Elohim heißt Gott und nicht Engel. Engel werden immer mit Angelos bezeichnet im Griechischen, mit anderen Namen. Also es kommt nirgendwo in der Bibel vor, dass dieses Elohim für Engel verwendet wird. Aber an dieser Stelle haben die Übersetzer es getan, weil sie diesen Gedanken für falsch hielten. Und ich denke, wir sollten uns da auch korrigieren, und das tue nicht nur ich heute Morgen, das haben schon Theologen vor mir getan. Ich finde es nur faszinierend, dass es auch heute noch Bibelübersetzungen gibt, die an diesen Gedanken immer noch festhalten. Dass sie da gerne Engel reinschreiben, weil das halt nicht ganz so hochnäsig klingt. Aber es ist falsch. Gott hat uns wenig geringer gemacht als sich selber. Das ist der Gedanke, den wir in der Bibel finden. Der Mensch ist Gott wichtiger als die Schöpfung. Wir haben in dem Psalm 8 auch gelesen, dass Gott uns Menschen gemacht hat und dass er, indem er uns gemacht hat, uns auch Macht gegeben hat. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 26, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen. Und hier spricht Gott zu sich selber, uns. Er spricht in der Mehrzahl, Elohim. Lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Und Gott sagt hier nicht, lasst uns sie ein bisschen geringer oder kleiner machen wie Engel. Gott spricht hier von sich. Der Mensch soll uns ähneln, Gott. Der Mensch soll ein wenig geringer sein, als wir es sind. Gott vergleicht uns nicht mit den Engeln. Und dann gibt er uns einen Auftrag. Er sagt, wir als Menschen, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott hat uns Macht gegeben, indem er uns geschaffen hat. Er hat gesagt, ich habe euch wenig geringer gemacht als mich selber. Und ihr Menschen, ihr sollt herrschen. Und das klingt für uns jetzt im ersten Moment vielleicht überheblich, aber im zweiten Moment werden wir es verstehen. Denn wie willst du über Tiere herrschen, über Pflanzen herrschen, wenn du das gar nicht kannst, wenn du die Fähigkeit, die Begabung, die Verantwortung gar nicht dafür bekommen hast? Wie wollt ihr eure Kinder erziehen, wenn ihr keine Macht über sie habt? Macht brauchen wir als Menschen. Wie willst du jemandem helfen, der in Not ist, wenn du keine Macht hast, keine Kraft hast? Es geht gar nicht. Du musst mächtiger sein als der andere. Kräftiger, stärker, damit du dem Schwachen helfen kannst. Und hier merken wir, dass Macht kein negatives Wort ist, sondern Macht ist einfach nur ein Begriff, der zeigt, dass Gott uns ausgestattet hat mit etwas, was er möchte, dass wir verwenden sollen, und zwar in Verantwortung vor ihm. Gott hat uns das ja nicht gegeben, damit wir tun und lassen können, was wir wollen, sondern Gott hat uns Macht gegeben, und Kraft gegeben und Herrlichkeit gegeben, damit wir tun, was er möchte. Und wenn wir Macht haben, wenn wir Verantwortung haben, und jeder von uns hat das bekommen, dann sollen wir damit Gutes tun oder Böses verhindern. Dafür haben wir Macht. Und das ist genauso bei Eltern, mit den Kindern. Eltern sollen für ihre Kinder Gutes bewirken oder Böses verhindern. Dafür haben Eltern Macht bekommen. Und das ist genauso auch für uns in der Gemeinde. Jeder von uns hat eine gewisse Macht, etwas zu sagen, etwas zu tun, eine Verantwortung, eine Autorität. Wofür haben wir die bekommen? Damit wir alle zu kleinen Königen werden und jeder regiert? Nein, sondern Gutes zu tun und Böses zu verhindern. Das ist der Maßstab Gottes, wofür er dem Menschen Macht gegeben hat, auch über diese Erde, auch untereinander. Und wir lesen dann auch noch weiter, dass diese Macht, die Gott gegeben hat, dass diese Macht sich schon in kleinen Kindern findet, bei Babys. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so ein kleines Baby sieht für mich erstmal nicht nach einem mächtigen Menschen aus. Es ist so klein, meistens ziemlich rot im Gesicht, ein bisschen zerknautscht und auch ziemlich erschöpft nach der Geburt. Also das sieht für mich überhaupt nicht nach einem Menschen aus, der Macht bekommen hat. Bis das Kleine den Mund aufmacht und anfängt zu schreien und plötzlich alle stehen und liegen lassen und sich nur noch um das kleine Wesen kümmern. Und da merkt man, dass doch schon dieses kleine Wesen hat schon Macht bekommen von Gott. Ja? Und er spielt diese Macht gnadenlos aus. Es gibt nichts Egoistischeres wie kleine Babys. Die schreien einmal und alles wird gemacht, was irgendwie nur geht. Ja? Und man zermattet sich das Gehirn als junge Eltern. Warum schreit es jetzt immer noch? Wir haben es gefüttert, wir haben es gewickelt, wir haben es lieb und alles und er schreit immer noch. Was kann man noch tun? An keinem Tag deines Lebens warst du hilfloser als am ersten Tag deines Lebens. Und trotzdem haben sich alle gefreut wie Bolle, als du auf die Welt kamst. Denn, und das wissen wir dann so unmerklich, dass jedes Kind, jedes Baby, das geboren wird, einfach ein Unikat ist. Ein unglaubliches Wunder, das sich vor unseren Augen entfaltet. Und dann werden die Bilder rumgeschickt per WhatsApp und bei Facebook und wo auch überall, per Twitter. Und überall wird geliked und gelinkt, was für ein tolles neues Lebewesen hier auf diesem Erdenball sein Leben begonnen hat. Und dein Gesicht, es ist ein Gedicht. Und wie viele Hoffnungen und Wünsche und Gebete verbinden sich dann mit diesem kleinen Wesen. Wenn ich eine solche Ankündigung von jemand aus der Gemeinde an die ganze Gemeinde über den E-Mail-Verteiler schicken darf, dann ist das für mich etwas Kostbares. In dem Moment bete ich auch und sage, Herr Jesus, ach, ich weiß gar nicht, was ich alles wünschen soll. Ich habe schon so viel gewünscht. Was kann man da alles wünschen? Man will alles wünschen in diesem Moment. Diesem kleinen Menschlein, das da geboren ist und den Eltern und der soll glücklich sein und Paradies und Himmel auf Erden. Und da merkt man, dass trotz all dieser Ohnmacht dieses kleinen Babys die ganze Allmacht des Schöpfers dahinter sichtbar wird. Auch wenn das kleine Wesen so ohnmächtig da liegt, er steht die ganze Allmacht Gottes hinter diesem einen kleinen Mensch. Gott hat dieses Menschlein gemacht, nicht wir. Gott wollte, dass dieser Mensch lebt. Und Gott wird sich auch um jeden Menschen kümmern, wie es kein anderer tun kann. Und das passiert mit dir genauso. Aus dieser gewaltigen Liebe heraus für Menschen hat Gott seinen eigenen Sohn als ein solches kleines, zerknautschtes Baby auf dieser Welt kommen lassen. Und das feiern wir zu Weihnachten. Und Jesus wurde ganz klein und ganz menschlich. Zum Anfassen, und ich glaube auch, man konnte es auch riechen, man konnte es knuddeln, man konnte ihn lieb haben. Maria und Josef haben den Gottessohn in ihren Armen gehalten. Und doch hat dieses kleine Kindlein, dieses Menschlein da in Bethlehem, einen gewaltigen Auftrag gehabt. Eine gewaltige Macht bekommen von Gott. Eine Kraft bekommen von Gott. Es sollte nämlich uns Menschen, und zwar alle, durch alle Zeiten retten. Es gibt keinen größeren Auftrag als diesen Auftrag, den dieses kleine Baby in der Krippe von Bethlehem bekommen hat für sein Leben. Und das stand noch vor der Geburt fest, dass das der Auftrag sein wird von Jesus. Nämlich die ganze Welt mit Gott zu versöhnen, himmlischen Frieden zu verkündigen und das Himmelreich aufzurichten. Und so hilflos Jesus in diesen ersten Tagen auch war, und doch stand hinter dieser Hilflosigkeit Gott mit seiner ganzen Allmacht. Kein Mensch kommt um dieses Kind aus der Krippe drumherum. Und man findet kein Heil, keine Rettung, als durch diesen Menschen, Jesus Christus. Heil und Vergebung. Und deswegen ist Jesus für uns der perfekte Mensch. Und das finden wir, und damit möchte ich auch dann schließen, in Epheser 1, in den Versen 17 bis 23. Es sind gewaltige Verse. Die sprechen zuallererst über Jesus und ich möchte dann noch eine Punktlandung machen bei dir persönlich. In der Verse 1, Vers 17 bis 23 lesen wir, und ich habe ein paar Sachen weggelassen, ich habe das etwas komprimiert. Der Vater der Herrlichkeit, also damit ist Gott gemeint, Elohim, eröffne euch die Augen für die überwältigend große Kraft an uns, den Glaubenden. Da geht es um diese Macht, um diese Kraft. Es ist dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. So steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, ihr erinnert euch, 93 Millionen Lichtjahre, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Das ist eine Art Fortsetzung von der Schöpfungsgeschichte. Damals hat Gott den Menschen eingesetzt, um zu herrschen. Und Gott hat den Menschen alles unterstellt. Die ganze Schöpfung, die ganze Erde. Wir sollten über diese Erde richtig regieren, richtig herrschen. Gutes tun, Böses vermeiden. Und durch den Sündenfall haben wir es verbockt. Seitdem herrschen wir nicht mehr richtig. Seitdem herrschen wir als Despoten, als Leute, die ihre Macht missbrauchen, als Menschen, die eher Böses tun, als dass sie Gutes wollen. Und es musste einer kommen, ein zweiter Adam, sagt die Bibel, der genau das wieder tut, wofür Gott eigentlich jeden von uns gedacht hat. Richtig herrschen. Und in Epheser 1 wird beschrieben, wie Christus richtig herrscht. Dass er Macht hat, Gewalten, Autoritäten, Rang, Namen, über alles, unter seinen Füßen, da wird genau das beschrieben. Dass alles ihm untertan ist. Und das heißt ja nicht, dass er alles kaputt macht, sondern das heißt, dass er alles richtig macht. Dass er herrscht, so wie wir als Menschen herrschen sollten. Und der schöne Gedanke hier in Epheser 1 ist der Gedanke, dass nicht nur er Christus herrscht, sondern dass in ihm und mit ihm auch wir herrschen dürfen. Er lebt in seiner Gemeinde, also auch in dir, wenn du an ihn glaubst, mit all seiner ganzen Fülle an Macht, an Herrlichkeit, an Gewalt. Und das ist etwas, was sich in der Gemeinde, hoffe ich, zumindest immer wieder zeigt. Dieses herrliche Herrschen, das Gott uns Menschen eigentlich anvertraut hat. Jesus, er ist der perfekte Mensch. Und wir mit ihm. Psalm 8 hat die Frage gestellt, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was ist der Mensch? Wer bist du? Wer bin ich? Nun, die Antwort, die wir von der Bibel her wissen dürfen, ist, wir sind die Krone der Schöpfung. Gott hat uns wenig geringer gemacht als sich selber. Und auch wenn die Sünde uns kaputt gemacht hat, so dürfen wir umkehren, dürfen Vergebung haben und in Jesus sind wir wieder Krone der Schöpfung und herrlich und dürfen Macht ausüben, so wie Gott es sich gewünscht hat. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Ich habe mir ein Lied gewünscht, das diesen Gedanken aufknüpft. Ein altes Lied, ein bekanntes Lied, ein gewaltig schönes Lied, das die allermeisten, glaube ich, von uns kennen. Es ist ein Lied, das genau wie dieser Psalm auch anfängt bei der Schöpfung und von dieser herrlichen Schöpfung dann zu uns Menschen kommt und genauso auch bei Jesus landet, genauso wie auch wir es heute Morgen getan haben.